Guten Morgen. Wir wollen heute an diesem Gottesdienst daran gedenken, was Jesus Christus für uns tat. Und ich hoffe, dass ihr alle gut geschlafen habt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Nacht, seid erholt einigermaßen hier. Ich kann euch verraten aus der Bibel heraus, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt, wo wir uns gerade zeitmäßig befinden, keine gute Nacht hatte. Eine Nacht mit vielen Ereignissen, die schlimm und negativ waren, und zu diesem Zeitpunkt war kein Ende in Sicht, dass es besser wird. Wir haben mit Jesus jemanden, der weiß, wie solche Nächte sind. Wir haben mit Jesus jemanden, der weiß, wie es ist, wenn man sich alleine fühlt, verraten, verkauft, im wahrsten Sinne des Wortes, belastet, unschuldig, und der diesen Weg dann ging, weil er liebt. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Predigt vor ein paar Wochen erinnern. Da ging es um das Hohelied der Liebe. Das, was Paulus voraussetzt als Grundsatz für die Gemeinde, dass die Liebe untereinander herrscht. Und was wir heute an Karfreitag gedenken, ist dieser Moment, dass Jesus das genau gelebt hat. Das war keine göttliche Theorie oder eine Utopie, wo er gesagt hat, ich stelle das mal für euch auf und dann schauen wir mal, ob ihr das durchhaltet, sondern Jesus hat es Faser für Faser, Minute für Minute gelebt. Und es in einem ganz schlimmen Leidensweg. Und ich finde 1. Korinther 13, Vers 7 sehr schön, wo für mich persönlich den Text sehr gut zusammenfasst. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Dieser 1. Korinther 13, 7 fasst das zusammen, was Jesus gelebt hat bis zum bitteren Ende. Und es ist nicht nur der Weg der Liebe, sondern wir dürfen schon mal den Ausblick haben, es ist auch der Sieg der Liebe, den Jesus gemacht und gegangen ist. Und ich möchte mit euch heute einen klassischen Text aus dem Johannesevangelium anschauen, wo wir einfach sehen, wie weit Jesus auch gegangen ist. Und dieser Text steht in Johannes 19, die Verse 1 bis 37. Ist ein Text, aber den werden wir uns jetzt einfach mal auch annehmen. Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um. Und sie kamen zu ihm und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen, siehe, ich führe ihn euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus ging hinaus und trug die Dornkrone und das Purpurgewand, und er spricht zu ihnen, siehe der Mensch. Als nun die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sagten, kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antwortet ihm, wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als nun Pilatus diese Worte hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Präterium und spricht zu Jesus, woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mir dir überliefert hat, größere Sünde. Daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten, wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus, setzte sich auf den Richterstuhl, einen Ort, genannt Steinpflaster, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber Rüsttag des Passa. Es war um die sechste Stunde, und er spricht zu den Juden, siehe euer König. Sie aber schrien, weg, weg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Denn nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten. Und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte.
Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben: Jesus der Nazaräer, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und war geschrieben auf Hebräisch, Latein und Griechisch. Die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus: Schreibe nicht König der Juden, sondern dass jener gesagt hat: Ich bin König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten nun nahmen sie, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile, einem jedem Soldaten ein Teil und das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben durch gewebt. Da sprachen sie zueinander: Lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll, damit die Schrift erfüllt würde, wie die spricht: Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Die Soldaten haben dies getan. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, des Klopas Frau und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jüngern: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand ein Gefäß voll Essig. Sie legten nur einen Schwamm voll Essig und Josop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war. Denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hatte, hat es bezeugt und ein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch die Schrift erfüllt würde: Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schrift: Sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Wir haben hier die Geschichte, wie Jesus das durchlebt hat, und alle vier Evangelien behandeln dies. Und wir müssen, auch wenn wir kurz noch hier einen größeren Text haben, hineinschauen, was vorher passiert ist. Jesus war im Garten Gethsemane, hat damit gerungen, mit diesem Weg, den Gott ihm gegeben hat. Jesus hat gerungen und seine Seele war tief betrübt. Das sagt er diesem Dreierjüngerkreis, seinem engsten Kreis, nicht allen Jüngern. Er hatte Todesangst. Er hat gebetet: Lass diesen Kelch an mir vorüberziehen, weil er ganz genau wusste, was kommt. Aber er hat auch gebetet: Es ist dein Wille. Er hat sich vollkommen dem Vater ausgeliefert in dieser Zeit, weil er wusste, dass der Vater das alles in der Hand hält, so unerträglich, wie das dann ist. Dann wird er verraten, dann wird er verhaftet, dann hat er eine lange Nacht, wo ein ungerechter Prozess geführt wird. Ihr müsst es euch mal durchlesen. Man müsste eigentlich nach jüdischem Recht erst zwei Zeugen der Verteidigung hören und dann zwei Zeugen der Anklage. Es gibt keine Zeugen der Verteidigung. Jesus weist darauf hin und dann wird er ins Gesicht geschlagen. Er wird zu Hannas geführt, dann zu Kaiphas. Es liegt daran, dass Hannas war für die Juden noch der hohe Priester, den hatten aber die Römer abgesetzt und Kaiphas, seinen Schwiegersohn, eingesetzt. Und weil sie noch zu Pilatus wollten, mussten sie ihn noch zu Kaiphas bringen. Und immer die gleiche Prozedur. Ungerechter Prozess, unnötig. Und die Pharisäer wollten unbedingt diese Kreuzigung, hören wir auch im Text hier raus. Sie haben später kein Problem, in der Apostelgeschichte Stephanus zu steinigen. Aber das Kreuz war das Fluchholz der Heiden und war der schlimmste Tod seiner Zeit, war natürlich auch öffentlich für jeden sichtbar. Und man hing dann auch tagelang noch am Kreuz als Zeichen der Schande und der Erniedrigung. Jesus hatte eine Nacht hinter sich, wo seine Jünger ihn verlassen haben, trotz aller Beteuerungen, vielleicht noch im Umfeld war, wie zumindest Petrus. Aber er war in einer Nacht, wo er wusste: Ich gehe den Weg der Liebe Gottes. Das Spannende noch bei dem Thema Steinigung und Kreuzigung ist: Bei einer Steinigung wäre die Gefahr gewesen, dass Knochen gebrochen werden, ziemlich groß. Aber die Schrift musste sich auch erfüllen. Und es sollte kein Knochen gebrochen werden, wie man es beim Passa-Lamm, woran das ja das Ganze auch erinnert, er ist ja das Lamm Gottes, wo auch kein Knochen gebrochen werden darf. Das perfekte Opfer. Wir lesen dann im Text, er wird von Pilatus gegeißelt. Die römische Geißelung ist eine brutale Geißelung, die kann durchaus zum Tod führen. Das hing völlig von dem ab, der die Geißelung durchführt. Sie hatte keinerlei Begrenzungen, keinerlei irgendwelche Rahmen oder Regeln. Und man wurde da durchaus schon tot geprügelt. Das war eine Lederpeitsche mit Nägel- und Knochenstücken, dass man da auch wirklich schlimme Verletzungen erduldet. Und die meisten Menschen sind auch an dieser Prozedur schon gestorben. Die Juden hatten ja nur 39 Schläge, weil Gott hat ihnen gegeben im Alten Testament nicht mehr als 40. Und dann haben die Juden immer nur auf 39 gemacht, aus Angst, sie könnten mehr als 40 machen als Sicherheit. Aber es gab zumindest Regeln bei einer Züchtigung. Und so steht Jesus da und er wird gegeißelt, aber er hat es ausgehalten. Ich möchte noch an dieser Stelle auch erinnern, dass Jesus die Möglichkeit gehabt hätte, es jederzeit zu beenden. Ein Wort hätte genügt. 12 Legionen Engeln standen bereit, um ihn da rauszuholen. Persönlich frage ich mich dann immer selber, wie lange ich Leid aushalten würde, wenn ich es mit einem Wort beenden könnte. Stell dir vor, eine schwierige Situation, eine schwierige Sache, die in deinem Leben vorherrscht, die dich gefangen hält, die dir vielleicht auch den Schlaf kostet. Und ein Wort würde genügen und es wäre vorbei. Wie lange würden wir das aushalten? Ich bin ehrlich, ich nicht besonders lange. Ich würde es wahrscheinlich, wenn ich könnte, sofort beenden. Aber Jesus geht diesen Weg, weil er weiß, was passiert, wenn er diesen Weg nicht geht. Er weiß, was mit uns passiert, wenn er diesen Weg nicht zu Ende geht. Er weiß, dass seine Liebe ausreicht, um das durchzuhalten, weil der Vater ihm diesen Weg gegeben hat. Schwere Wege als Christen, ja, die gibt es. Schwere Wege, die wir manchmal auch haben in unserem Leben, in unserem Umfeld. Schwere Wege, wo wir uns alleine fühlen, manchmal sogar vielleicht verraten, wo wir uns nicht gehört fühlen, wo wir denken, mich liebt niemand. Und ich muss ganz schwere Wege gehen. Und dann steht da Gott und wir sagen, wo bist du, Gott? Jesus hat festgehalten an diesem Weg Gottes. Ich werde später nochmal darauf eingehen, aber er konnte das, weil er die ganze Sache vom Ziel her betrachtet hat. Er hat es gesehen, was dabei rauskommt. Er hat gesehen, wo das Ganze hinführt. Und das war für ihn der Weg. Wir werden die Hebräerstelle später noch lesen, wegen dieser Freude, die dann im Himmel ist, dass er dieses Leid ertragen konnte. Und ich möchte heute Morgen einladen, dass manche Wege nicht einfach sind, das weiß ich. Aber die Sache vom Ziel her zu sehen, von dem Ziel bei Jesus Christus. Das griechische Wort für Ziel heißt Telos und es heißt Ziel und Vollendung. Da, wo es dann zu Ende geht, aber auch vollendet ist. Da, wo der Weg dann wirklich zu Ende geht, aber wo dann auch die Sache gut ist. Keine Tränen, kein Leid, kein Geschrei. Und diesen Weg hat Jesus bereitet. Ich finde es so spannend, dass Jesus gegeißelt wird, und das war sicher kein schöner Anblick. Dann wird er nochmal den Soldaten ausgesetzt, die Geißelung auch durchgeführt haben. Das fängt dann in einer Tour an. Wir können bei Matthäus nachlesen, dass die ganze Schar dort stand, um Jesus noch zu verspotten. Eine Schar ist ein Zehntel einer römischen Legion. Also wir können davon ausgehen, dass da 600 Mann standen und steht wirklich in Matthäus explizit die ganze Schar. 600 römische Legionäre, die sich nochmal zusätzlich über Jesus lustig machten und ihn nochmal schlugen mit einem Stock, ihm einen Purpurmantel umsetzen, um den Hohn und Spott perfekt zu machen. Purpur war die Farbe der Macht eines Königs wert. Nur der römische Senat auf Purpur tragen. Und er hatte diese Farbe, man hat man ihm angezogen, vielleicht einen Mantel, den man gefunden hat bei Pilatus in der Ramschkiste, und hat ihm den Schläge ins Gesicht gegeben. Und da wird er nochmal verspottet. Ich weiß, dass die Geschichte, wenn man sie liest und hört, unerträglich ist. Aber wir wollen nicht aus dem Blick verlieren, dass Jesus das getan hat, weil er ein klares Ziel vor Augen hatte. Und dann wird er wieder zu Pilatus geführt. Und jetzt finde ich es so spannend, Pilatus sagt mehrmals, er ist unschuldig, er findet keine Schuld an ihm. Der oberste Richter in dieser Provinz, da stand nur der Kaiser und der Senat drüber, findet ganz klar, dass Jesus keine Schuld trägt. Es gibt nichts. Aber er ist auch der Pilatus, der unter Druck gesetzt wird. Wir erleben das dann hier im Text. Ne? Sie wollen, dass er gekreuzigt wird, wo Pilatus sagt, was habe ich damit zu tun? Er ist kein Feind Roms. Aber sie wollen, dass er gekreuzigt wird. Und dann antworten sie ihm, wir haben ein Gesetz, dass er nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als nun Pilatus diese Worte hörte, fürchtete er sich noch mehr und er ging wieder hinein in das Präterium und spricht zu Jesus, woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn es sie dir nicht von oben gegeben wäre, damit der, welcher mich, der mir überliefert hat, größere Sünde hat. Jesus weiß genau, warum er da ist. Und Pilatus ringt ja da fast schon darum, ihn zu entlassen. Und das Spannende ist, wenn wir diese Texte verfolgen, auch in den anderen Evangelien, redet Jesus sehr viel mit Pilatus. Mit den hohen Priestern hat er nicht viel gesprochen. Mit Herodes, also es war einer der Enkel von Herodes dem Großen, gar nichts. Da sagt er gar kein Wort. Aber es ist Pilatus, der dasteht. Lasst uns ganz kurz einen Blick auf Pilatus haben. Pilatus war in der Provinz Judäa eingesetzt und es galt damals bei den Römern als die schwierigste Provinz, abgesehen von Germanien, aber ihr wisst ja warum. Und diese Provinz Judäa war immer voller Unruhen und dort sich zu beweisen und Karriere zu machen, war unglaublich schwierig. Aber Pilatus war ein Karrieremensch, sonst wäre er auch nie auf diese Position gekommen in dieser römischen Welt. Und als er dann letztendlich wieder versucht, Jesus loszulassen, sagt das, wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Pilatus steht da immens politisch unter Druck. Und nur ganz kurz zu Pilatus noch. Sein Gönner, der ihn in Rom auf diese Position gebracht hat, wurde vom Kaiser verworfen und musste sich umbringen. Das galt in der römischen Kultur als normal und als ehrenwert. Und er selbst stand immens unter politischen Druck, weil er da auch drunter stand und mit dem Mann in Verbindung stand. Und als sie dann sagen, du bist kein Freund des Kaisers, ist es eine klare politische Drohung, wohin das hinführt, nämlich in den Tod von Pilatus, zumindest in den politischen Tod. Das Spannende ist für mich ist, dass Pilatus viel mit Jesus spricht, auch viel erkennt, aber letztendlich nicht diese Entscheidung für Jesus trifft. Er trifft keine Entscheidung, sondern gibt dem politischen Druck am Ende nach, diesem weltlichen Druck, der absolut immens sein kann. Der Druck, ne, den die Welt vorgibt. Ich habe erst gestern eine interessante Doku gesehen über die Akte Jesus und gibt es Kreuzigung wirklich, kann es so stattgefunden haben. Und dann haben sie sogar einen so ans Kreuz hingemacht, einen Stuntman, um zu sehen, ob das alles, wie das alles war und ob das so gewesen sein kann, wie die Bibel schreibt. Ich habe dann wieder umgeschaltet, man freut sich da auf die Werbung. Aber der Druck der Welt ist manchmal immens, in der Schule, im Beruf. Der Druck der Welt ist manchmal immens, weil wir ja auch nicht anecken wollen und auch manchmal dazugehören wollen. Pilatus gibt diesen Druck nach. Er macht eine halbe Sache. Er hat viel erkannt, auch in dem Gespräch mit Jesus, aber er gibt in dem Moment nach. Darf ich mal heute Morgen fragen, wo stehst du gerade mit Jesus? Ist der Druck so groß manchmal? Will man so dazugehören? Will man dann auch nicht als Christ, als Sonderling oder wie Jesus es mal sagt, ne, ihr seid nicht von dieser Welt, als Alien irgendwo klingen? Ist es dann manchmal schwierig? Wie stehst du zu Jesus? Wie zeigt sich das im Alltag? Wie lebst du mit Jesus? Und ich denke, die Bibel warnt immer davor, auch lauwarm zu sein, sondern warm oder kalt, eine Entscheidung zu treffen. Was wir hier erleben, ist, dass Jesus sich für uns klar entschieden hat. Und die Frage, die er uns stellt, wie entscheidest du dich, wenn ich dich frage, liebst du mich? Und es geht gar nicht um Gebote erstmal halten, es geht auch gar nicht drum um irgendetwas anderes, sondern es geht um diese zentrale Frage, liebst du mich, weil ich dich unendlich liebe, weil ich dich wunderbar gemacht habe und am Kreuz von Golgatha diese Liebe auch gezeigt habe. Und die hat er, das leben wir. Aber was hängt von dir ab, sich ganz vielleicht Jesus auszuliefern, so wie er sich der weltlichen Macht damals ausgeliefert hat? Pilatus knickt ein und als dann die Pharisäer und ihre Diener, wir haben keinen König außer dem Kaiser, ist es eigentlich der Bruch, endgültige Bruch im Alten Testament mit Gott, weil sie schwören damit eigentlich auch Gott ab. Aber so fanatisch sind sie in dieser Nacht. Jesus nimmt dann sein Kreuz und ging hinaus auf diese Stätte, die auf Hebräisch Golgatha Schädelstätte heißt. Die Forscher gehen davon aus, dass da wirklich Schädel rumlagen, also kein idyllischer Platz zum Picknick, sondern dass es ein Platz des Grauens war, wo der Tod vorherrschte. Wir wissen, dass Simon von Kyrene im Matthäusevangelium teilweise dieses Kreuz trug, weil Jesus einfach nicht mehr konnte. Er brach zusammen. Das Kreuz war übrigens nur in Anführungszeichen der Querbalken, nicht das gesamte. Aber er brach mittendrin sogar zusammen, dass jemand anders diesen Querbalken tragen musste. Also kennt Jesus auch das. Ich kann nicht mehr. Ich kann diese Last nicht mehr tragen. Ich kann so weiter nicht mehr machen. Das letzte Stück hat er es dann wohl wieder getragen. Wahrscheinlich ist Simon von Kyrene selber zusammengebrochen. Aber es ist dieses Bild, wo Jesus ja auch mal sagt, der mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf und verleugne sich selber. Das Interessante bei dieser Frage, die Jesus da stellt und jetzt mit dem Blick auf die Kreuzigung von Christus ist, willst du nachfolgen? Und es ist deine Entscheidung. Willst du ihm nachfolgen, auch wenn alles gegenteilig läuft? Willst du nachfolgen, auch wenn das Kreuz aufnehmen ja erstmal kein positiver Aspekt ist? Ne? Ich würde am liebsten immer gleich Bonbons und Geschenke verteilen. Aber wenn Jesus diese Einladung so klar spricht, spricht er von Kreuz. Es ist ein Leidensweg, auch als Christ. Es ist eine Selbstverleugnung. Was heißt denn Selbstverleugnung? Das heißt, ich sage dem Willen des Vaters zu und meinem eigenen ab. Ja, Gott ist mein Herr. Gott darf auch regieren. Frage hier wieder, vielleicht auch im Zusammenhang mit Pilatus, darf Gott regieren in deinem Leben? Oder ist das wirklich nur für Sonntag und die Feiertage bestimmt? Oder ist Gott wirklich da? Auch präsent. Jesus nimmt dieses Kreuz und trägt es hinaus und er wird dort gekreuzigt mit zwei anderen. Wir wissen, dass es Zeloten waren und das Kreuz, das Jesus dort trägt, ist nicht sein Kreuz, sondern das Kreuz von Barabbas, der Sohn des Vaters ins Deutsche übersetzt. Aus der kirchlichen Überlieferung wissen wir, dass Barabbas dann wohl zum Glauben kam, weil er hat ja eindrucksvoll mitbekommen, was es bedeutet, dass Jesus stellvertretend für mich stirbt, weil er starb an seinem Kreuz. Links und rechts die beiden anderen Zeloten. Und dann sehen wir, dass er gekreuzigt wird und dann steht da in allen Sprachen der König der Juden. Der König der Juden in Griechisch, Latein und Hebräisch. Da gibt es noch viel dazu zu sagen, aber ich finde es so schön, dass Pilatus diesen Seitenhieb ja dann noch macht. Er ist der König der Könige, er ist der König der Juden und das soll jeder verstehen und jeder lesen können. Griechisch, das war wie damals Englisch, so konnte das jeder auch lesen. Hebräisch natürlich für die Juden und Lateinisch für die Römer. Aber es war dieser Bild dafür, dass da etwas Besonderes passiert. Wir lesen im Matthäusevangelium, als Jesus stirbt, sagt der Zenturio, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Selbst die Römer erkannten das. Und wir lesen auch, dass Jesus selbst da noch am Kreuz viele Dinge gesagt hat. Die Römer würfeln dann um dieses Gewand und als sie zum Untergewand kommen, das ist ohne Naht, das ist übrigens das Gewand eines hohen Priesters, wenn ohne Naht war und sehr fein gewebt und es war aus einem Stoff gewebt. Der hohe Priester, der für uns eintritt und sie möchten es nicht zerreißen und sie würfeln drum, damit die Schrift erfüllt ist. Und es passiert genau in diesen Momenten. Selbst im tiefsten Leid, selbst am Tiefpunkt von Jesus' Leben erfüllt sich sein Wort. Das, was das Alte Testament angekündigt hat. Ich denke, was uns immer schwerfällt in diesen Tiefpunkten und Herausforderungen, das zu sehen, dass Gottes Wort sich erfüllt. Dass Gott zu seinen Verheißungen, zu seinen Versprechen steht und dass das passiert, was er angekündigt hat, das fällt uns schwer. Darum ist auch Gemeinde so wichtig, dass wir uns in diesen Zeiten, wo wir das vergessen, daran erinnern. Gott ist da. Ob du das jetzt spürst oder siehst, spielt keine Rolle. Er ist da, weil er es gesagt hat. Er liebt dich, hat er am Kreuz gezeigt. Ist völlig egal, ob du dich gerade ungeliebt fühlst oder geliebt fühlst. Kann ja auch sein, dass es dir gut geht, ich freue mich drüber. Er ist trotzdem da und liebt dich. Gottes Wort erfüllt sich immer mehr. Und was ich so schön finde ist, dass er selbst, wo Jesus am Kreuz hängt, sorgt er sich um seine Mutter. Die Frauen waren ja dabei. Johannes, der Jüngere, wird ja nie genannt im Johannesevangelium. Aber Johannes ist wohl auch dabei. Und dann, Frau, siehe dein Sohn und siehe deine Mutter, sagt er dann zu Johannes. Und Johannes hat sich um Maria gekümmert. Aber ich finde es immens, dass sogar letztendlich Jesus am Kreuz noch für die Altersvorsorge seiner Mutter sorgt. Weil er es nicht mehr kann als Mensch. So tief geht die Liebe Gottes, dass er niemanden aus dem Blick verliert. Dass er jeden sieht. Es ist vollbracht, als es ihn dann dürstet. Auch das erfüllt sich die Schrift. Aber er ruft es ist vollbracht. Es ist im Griechischen dieses berühmte Tetelestai. Und es heißt auch, es ist bezahlt. Ich möchte kurz auf die Zeitform eingehen. Es ist, nicht es wird, es kann. Es sollte bezahlt werden, ne, der berühmte Konjunktiv, sondern es ist Fakt, es ist bezahlt. Die Schuld ist bezahlt. Was für eine Schuld ist bezahlt? Die Bibel nennt es ganz klar Sünde. Sünde, diese Zielverfehlungen im Leben. Lügen, Betrügen, Stehlen, Ehebruch. All diese Dinge, wo die Bibel klarstellt, das ist nicht der Wille Gottes. Wir haben es letzten Sonntag so eindrucksvoll gehört, aber das fand ich dann so schön, wo der Markus ja auch gesagt hat, die Gebote sind ja gut. Es gibt kein schlechtes Gebot. Die Gebote schützen uns. Die Gebote geben uns Halt im Miteinander. Und genau das ist es, wo Jesus sagt, das ist schwierig zu halten. Es ist fast unmöglich, ob willentlich oder nicht. Aber er hat es bezahlt. Er hat diese Dinge bezahlt, die wir nicht bezahlen können. Weil Jesus, haben wir festgestellt, juristisch war ohne Schuld. Auch geistlich. Aber er ging ans Kreuz, weil er wusste, das könnt ihr nicht bezahlen. Wir haben den Jesaja-Text gehört, der das auch eindrucksvoll darstellt. Ich kann das nicht bezahlen. Ich schaffe das nicht. Aber es ist bezahlt, es ist vollbracht, es ist getan. Jesus schafft hier für uns als Gläubige, aber auch für die, die vielleicht noch nicht gläubig sind, Fakten. Und die nennen wir gerne auch Glaubensfakten. Mir ist vergeben. Und wenn ich an Jesus Christus glaube, dass er das bezahlt hat, bin ich gerettet. Und jetzt kann ich immer nur die Frage stellen, die Jesus so oft stellt: Glaubst du das? Vor kurzem habe ich ein Interview gehört mit dem Kabarettisten und der sagte dann: Glauben heißt nicht wissen. Und jeder, der gläubig ist, der verlässt sich darauf, dass er am wenigsten weiß und versucht, viel abzugeben. Dem würde ich widersprechen. Glauben heißt Vertrauen. Glauben heißt, dass es da einen gibt, der das alles in der Hand hält, der dich kennt, bedingungslos liebt und der für dich diese Schuld übernommen hat und damit auch letztendlich die Gerechtigkeit umgesetzt hat, die Gott selber geschaffen hat. Es musste jemand bezahlen. Und Gott hat nicht fünf gerade sein lassen, sondern es hat jemand bezahlt, nämlich der Sohn selber. Gott ist und bleibt gerecht. Daran gedenken wir auch an Karfreitag. Es ist vollbracht. Und wenn wir das annehmen, so können wir auch verstehen, warum Paulus in Philipper 4,4 schreibt: Freut euch in dem Herrn, ich sage euch, freut euch, weil Jesus diese Fakten geschaffen haben, in denen wir jetzt schon leben dürfen. Nämlich es ist vergeben und wir haben, der das im Glauben annimmt, Perspektive Ewigkeit. Wir haben bedingungslose Liebe. Wir haben eine Treue, die unbeschreiblich ist. Wir haben jemanden, dem es nicht egal ist, wie es dir geht, der dich nie, nie alleine lässt. Und ich schon gar nicht isolieren möchte. Und wenn Jesus diese 7 Rufe am Kreuz hat aus den verschiedenen Evangelien, ne, dann ist er auch der, der das gelebt hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder er sagt zu einem dieser Zeloten: Heute wirst du bei mir sein. Er sagt hier: Frau, siehe dein Sohn, diese Fürsorge Gottes noch für seine Mutter. Er sagt aber auch in Matthäus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war in dem Moment, als die Sünde auf ihn fällt, war es nicht mehr ich und der Vater sind eins. Da war eine Trennung da, die war katastrophal für ihn. Mein Gott, weil die Einheit nicht mehr da war. Und wo die Sünde auf ihn fiel, war das ein unglaublicher Prozess. Ich persönlich glaube, als diese Finsternis eintritt, dass da Gott einfach eine Dunkelheit drumherum macht. Wir wissen aus Matthäus, Erdbeben setzten ein und Heilige stiegen aus den Gräbern und haben Jesus verkündigt nach der Auferstehung. Es war schon ein eindrucksvolles Ereignis, was da passiert ist. Aber es ist getan, es ist bezahlt. Ist es das, was wir glauben und hoffen in einer Zeit, wo immer hoffnungsloser wird? In einer Zeit, wo es immer mehr kritischer wird, wo man keine Prognosen hat, wo es, wie nennt man es heute so schön, toxisch, ne?
Ich hatte gestern auch eine Begegnung mit jemandem mit dem Motorrad. Keine Ahnung, was ich getan hatte, aber ich habe irgendwas getan. Der musste mir dann noch hinterherfahren eine Zeit lang und hat sich dann mit internationalen Handzeichen verständlich gemacht, was er von meinem Fahrstil hielt. Ich dachte, okay, wow. Das ist ganz spannend, diese Zeiten. Und es ist eigentlich das, was haben wir denn da für eine Botschaft in diesen Zeiten? Was ist unsere Überzeugung, unser Leben? Das hätte ich gewusst, wer es, wenn er es ist. Also, aber das ist diese Zeiten, wie wir haben, was wir für eine Hoffnung haben, was für eine Liebe wir haben. Eine Hoffnung, die uns niemand nehmen kann. Und das ist ja das, was Petrus sagt. Seid jederzeit bereit über die Hoffnung. Wir müssen nicht über theologische Fakten debattieren, sondern über Hoffnung, Liebe und Gnade, die da ist in Jesus Christus. Diese Fakten, die er geschaffen hat. Ich kann euch schon mal spoilern, das Grab wird leer sein. Er ist auferstanden. Und das werden wir am Sonntag dran gedenken. Aber wo sind wir bereit, diese Fakten Gottes zu leben? Und wenn Jesus ruft, es ist vollbracht, es ist am Punkt des tiefsten Schmerzes, dass es vollbracht hat, aber er ruft auch den Sieg aus. Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Wenn in 1. Korinther 15, 57 steht, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, ist es der Sieg über Tod, Sünde und Teufel. Auch über die Entmachtung der Welt in dieser Zeit. Denn alle Autorität, die es probiert hat, hat es nicht geschafft. Und was ich dann noch so schön finde, in Matthäus können wir es nachlesen, der Vorhang zerriss von oben nach unten. Wir haben direkten Zugang zu Gott. Es gibt keinen anderen Mittler oder Vermittler, den man noch bräuchte, sondern Gott ist da. Wir können zu ihm kommen. Wir lesen dann am Ende noch, dass kein Bein wird zerbrochen werden, wie die Schrift sich erfüllt hat. Und selbst im tiefsten Leid, habe ich schon angesprochen, erfüllt sich die Schrift. Ich möchte heute Morgen Mut machen. Mut machen, mit Ausdauer zu laufen, an Christus festzuhalten, auch wenn es vielleicht gerade sehr herausfordernde und schwierige Zeiten sind. Mut zu machen, auch hier in der Gemeinde zu sein. Da wir brauchen die Geschwister, wir brauchen einander. Ich könnte diese Arbeit nicht ohne euch machen. Ich brauche euch. Ich brauche euer Gebet, ich brauche euren Beistand, ich brauche eure Gemeinschaft. Und genau das ist es, was Gemeinde ausmacht. Eine Zusammenkunft von Menschen, die Hoffnung haben, wo vielleicht andere keine mehr haben. Eine Gemeinschaft, die sich daran erinnert, dass wir Hoffnung und Liebe haben, wo keiner sie hat. Und wenn der Hebräerbrief, ich persönlich glaube ja, dass Paulus das geschrieben hat, schreibt in Hebräer 12, mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus hat das durchgehalten und wir haben einen kleinen Ausschnitt gelesen. Es ist unerträglich, das menschlich durchzuhalten. Das nachzuvollziehen, wie das jemand schafft, zumal, wenn man es jederzeit hätte beenden können. Aber er hat es gemacht, weil er das Ganze vom Ende her betrachtet hat, nämlich vom Ziel her. Und ich finde es so schön, wie der Hebräer das vorherhebt, vor ihm liegende Freude willen. Die Freude war größer als das, was er jetzt erduldet, erträgt und erleidet. Und das ist auch das, was Paulus mal schreibt im Römerbrief, in Römer 8. Und auch das möchte ich euch noch kurz vorlesen. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die in uns offenbart werden soll. Die Leiden dieser Zeit sind nichts an der Herrlichkeit, die in uns offenbart werden. Das hat Jesus Christus geschaffen. Das hat Jesus Christus gemacht. Warum? Weil er liebt. Jetzt ist die Frage an uns, lieben wir? Lieben wir Jesus? Lebst du mit Jesus? Bist du bereit, mit Jesus zu gehen und diese Einladung, die er ausgesprochen hat, dieses Kreuz auf dich zu nehmen, dich selbst zu verleugnen und mit ihm ganz zu leben, jetzt schon? Und das ist die Frage, die wir uns an Karfreitag stellen dürfen. Weil wir wissen eins, nochmal, Jesus hat sich für dich entschieden, weil er dich liebt. Und er wusste ganz genau, wer du bist. Er kannte deine Fehler, er kannte deine Schattenseiten. Aber die Liebe Gottes war so groß, dass er gesagt hat, ich mache das, weil du es nicht tragen kannst. Aber er konnte das auch machen, weil er es vom Ziel her betrachtet hat. Und vielleicht ist es auch dieser Blick im Gebet aufzurichten und zu sagen, ich schaue auf dich, Herr. Ich blicke auf dich und möchte das Ganze aus deiner Sicht versuchen zu verstehen, soweit wie das geht, und sicher gehen, dass ich weiß, ich bin noch auf dem richtigen Weg mit dir, weil ich weiß, dass du da bist. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, diesen Weg, den du gegangen bist, ist unermesslich. Dieses Leid, körperlich, seelisch, die Schuld zu tragen, ist für uns nicht nachvollziehbar. Aber es ist auch die Verheißung, dass wir in dieser Liebe leben dürfen. Es ist auch die Verheißung, dass wir von dir lernen dürfen, diese Liebe zu leben, die du uns vorgegeben hast. Mit dir als Anfänger und Vollender des Glaubens. Du hast es in uns angefangen und du wirst es auch zur Vollendung bringen, weil wir schaffen es nicht. Was wir tun dürfen, ist, dich in unser Leben reinzulassen, dich als Herrn anzubeten und zu sagen, du bist der Herr und ich will mit dir leben, das ist unsere Entscheidung. Und dann beginnt diese lebenslange Beziehung, die du da am Kreuz bereitet hast, wo du möglich gemacht hast. Es ist so unglaublich, was du getan hast, Herr. Aber du hast diese Liebe gelebt bis zum bitteren Ende. Aber du hast auch den Sieg gelebt. Und du bist und bleibst der Sieger bis in alle Ewigkeit. Danke, Jesus, für deine Treue. Danke für deine unermessliche Liebe. Und lass uns heute an diesem Tag die Frage stellen, liebe ich Jesus? Und ich danke dir, Herr, dass du uns diese Frage stellst. In Liebe liebst du mich. Amen.